Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Frau wird Frau und frei. Girl Power, Frauenlieb und Männerfreiheit. Heirat oder Nicht-Heirat, das ist nicht mehr die Frage. Afrikola. Die Augen erzählen der Welt, dass sie verliebt sind. Afrikola. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Bei vollem Verstand. Wach und mobil mit Afrikola.
Tja, hier ist nicht etwa der Radio 1 Werbeblock verschoben, sondern weil Werbung ja meist den Zeitgeist der jeweiligen Zeit atmet, dient dieser rund 45 Jahre alte Cola-Spot für die zweite Hälfte des Medienmagazins als kleiner Hinweis auf Flower Power, Vietnamkrieg, sexuelle Revolution, Ende der 60er Jahre. Denn gerade jene Jahre drängen wieder im Zusammenhang mit der gerade aufgeflammten Debatte über die Verstrickung von Medien in die Verharmlosung von Sex mit Kindern. Ich habe mit Professor Franz Walter gesprochen. Er ist ja vom Institut für Demokratieforschung beauftragt worden von den Grünen, gerade über diese Zeit zu forschen. Und einige Publikationen haben sich ja in dieser Woche gemeldet, dass sie auch ziemlich entsetzt darüber sind, dass ihr Medium, zum Beispiel Spiegel und Zeit, für Artikel dieser Art als Plattform dienten. Außerdem hören wir eine erste Bewertung nach der Umstellung von Rundfunkgebühr auf Rundfunkbeitrag. Was ist denn jetzt überhaupt in den ersten 9 Monaten errechnet worden? Wird es mehr oder weniger, was dort eingenommen wird? Und am 10.10., 10.10 Uhr, startet die Huffington Post hier in Deutschland mit ihrem Online-Portal und wir hören mal, was sie sich vorgenommen haben. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Neue Medien.
Kommende Woche am 10. Oktober hat Deutschland ein publizistisches Online-Organ mehr. Das preisgekrönte US-Portal Huffington Post geht mit seiner deutschen Ausgabe ans Netz. Leiten wird diese Nachrichtenplattform Sebastian Mattes, bisher bekannt als Vivo-Journalist und Ressortleiter Technik und Wissen. Dieser ist, wie man Freitag lesen konnte, möglicherweise beim Start am 10.10. 10.10 Uhr gar nicht dabei, da er aus seinem jetzigen Arbeitsvertrag nicht herauskommt. Gut, dass der Geschäftsführer der Huffington Post Deutschland schon arbeiten darf. Aber Oliver Eckert, Sie sind eigentlich Geschäftsführer der Tomorrow Focus Media GmbH. Klären Sie uns auf, hat Hubert Boder die Marke gekauft oder sind Sie Dienstleister der Huffington Post?
Nein, also die Tomorrow Focus ist ein börsennotiertes Unternehmen und wo der Mehrheitsaktionär Hubert Boder Media ist. Und das ist das Konstrukt. Das heißt, Tomorrow Focus ist der Lizenznehmer der Marke Huffington Post in Deutschland und wir werden dieses Portal mindestens in den nächsten 10 Jahren betreiben. Und Hubert Boder ist unser Hauptaktionär.
Sie haben es ja mit der 10. Was wird denn am 10.10.10.10 Uhr 10 unter www.huffingtonpost.de zu sehen sein? Denn jetzt muss man Benutzername und Passwort eingeben.
Genau, also was Sie sehen werden, ist die deutsche Ausgabe der Huffington Post, die die gleiche DNA haben wird wie die amerikanische Ausgabe und die auch die gleiche DNA haben wird wie die 7 anderen Auslandsausgaben, die bereits schon gestartet sind, zum Beispiel in Frankreich, Italien, Spanien oder Japan. Und was Sie sehen werden, ist ein völlig neuartiges Nachrichtenangebot. Ich möchte es mal so sagen, es ist ein Hybridmodell. Auf der einen Seite haben wir professionelle Journalisten am Start, die die Inhalte aufbereiten, mit einem eigenen Anstrich versehen, die einen besonderen Blick auf Themen haben. Und auf der anderen Seite, und das ist neu in Deutschland, können die Leser, wenn sie denn möchten, sich beteiligen. Nicht nur mit Kommentaren und Diskussionen, sondern eben auch mit eigenen Beiträgen. Das heißt, wenn einer eine besondere Leidenschaft hat oder Lust hat zu schreiben, dann kann er das auf dieser Plattform tun, bei uns, bei der Huffington Post. Und wir sagen immer, die Journalisten, unsere Journalisten bei der Huffington Post sind auf Augenhöhe mit den Lesern, schreiben ihnen nicht nach dem Mund, aber nehmen sie sehr, sehr ernst und beteiligen sie an der Plattform.
Bevor wir gleich zu den Reaktionen kommen, die dieses Geschäftsmodell ja schon weltweit hat, kritische, aber auch positive Reaktionen, vielleicht noch was zu Ihrer Website. Bevor Sie dort die Authentifizierung erforderlich machten, nämlich Benutzername und Passwort, hatten Sie schon eine Seite, da drauf stand, hier entsteht die deutschsprachige Präsenz der Huffington Post. Seien Sie beim Start der deutschen Huffington Post dabei. Bei Interesse bewerben Sie sich als Redakteur. Hier bewerben. Wie viele haben sich denn da beworben?
Wir haben über 600 Bewerbungen gehabt, von denen wir uns über 100 angeschaut haben. Und zum Start werden 15 Redakteure dabei sein.
15 festangestellte und bezahlte Redakteure?
Genau, 15 festangestellte Redakteure, die von sehr unterschiedlichen renommierten deutschen Medien kommen, mit hervorragenden Ausbildungen. Und das ist die First Crew der Huffington Post in Deutschland.
Die müssen Sie bezahlen, also das ist ja das Geschäftsmodell, aber wodurch bezahlen Sie die? Also wollen Sie Werbung verkaufen? Will Hubert Broder das Projekt subventionieren?
Nein, also das Geschäftsmodell der Huffington Post ist ein ganz einfaches, es ist ein werbefinanziertes Geschäftsmodell, so wie Sie das von allen anderen Nachrichtenportalen in Deutschland auch kennen, von Focus Online beispielsweise oder von Spiegel Online. Und so wie es auch in den USA sehr erfolgreich ist. Die Huffington Post ist 2005 in den USA gegründet worden, also noch sehr, sehr jung, ist heute in den USA schon das führende Nachrichtenangebot, also ist größer als die New York Times, die natürlich eine viel längere und traditionelle Geschichte hat. Und das ist das Wichtige, die Huffington Post ist profitabel in den USA und kann jetzt sich eben massive Investitionen in eine Globalisierung beispielsweise, das ist nämlich ja der Grund, warum es in Deutschland eine Ausgabe gibt, und auch zum Beispiel in ein Fernsehprogramm leisten. Und was vielleicht auch noch sehr wichtig ist dabei zu beachten, die Huffington Post in den USA ist 2005 mit 5 Journalisten gestartet, unter anderem mit der Gründerin, mit Arianna Huffington. Und heute arbeiten für die Huffington Post weltweit fast 700 Redakteure, die alle festangestellt werden und die alle konkurrenzfähig bezahlt werden. Und das alle mit einem sehr gut funktionierenden Geschäftsmodell.
Vielleicht sollten wir aber dennoch mal das Journalismusmodell erklären. Also wenn 15 Redakteure angestellt sind, die können ja gar nicht diesen Output leisten, den die Huffington Post hat. Was passiert jetzt genau? Also da schreiben Blogger, Journalisten für den Lohn, dass sie dort bei ihnen erscheinen, aber nicht für Geld, ihre Artikel. Und was machen diese 15 Redakteure?
Na, das ist zweigeteilt. Sie müssen sehen, also auf der einen Seite haben wir eine festangestellte Redaktion. Dort starten wir mit 15 Kollegen. Das wird aber wachsen. Das bleibt ja nicht bei 15 Kollegen. Und diese 15 Kollegen werden natürlich in der Startphase nicht ein Vollprogramm abdecken, sondern wir werden uns auf bestimmte Themengebiete fokussieren. Wir sind ja nicht so vermessen, dass wir sagen, wir können mit 15 Leuten rund um die Uhr arbeiten und die machen einen Output wie andere Redaktionen, wo 50 oder 60 Kollegen vielleicht arbeiten. Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen von einer normalen Online-Nachrichtenredaktion. Dort haben sie in der Regel 50 bis 60 Kollegen. Das heißt, wir fokussieren uns am Anfang und mit dem steigenden Wachstum und mit steigenden Einnahmen wollen wir dann auch Stück für Stück neue Redakteure einstellen und wollen weiter investieren. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Teil der Huffington Post, bieten wir Menschen an, sich zu beteiligen und uns Gastbeiträge zu schicken. Die werden von der Redaktion geprüft und werden dann publiziert und online genommen, wenn sie sich auf dem Boden des Grundgesetzes natürlich befinden und auch wenn sie ansonsten unseren Vorgaben entsprechen. Und das ist das, was, glaube ich, häufig diskutiert wird in Deutschland, wo auch, glaube ich, viele Redaktionen in Deutschland und Journalisten klassischer Prägung irritiert sind. Wie kann es denn sein, dass man Leser und Zuschauer quasi auf die Plattform lässt, die selber mitschreiben können? Wir sagen, das geht. Wir sagen, das ist eine riesige Bereicherung. Und wir werden mit ungefähr 50 bis 60 Gastautoren am 10. Oktober starten, die sich bei uns gemeldet haben und die gesagt haben, ich habe Lust, bei euch mich zu beteiligen. Das sind beispielsweise Rechtsanwälte, das sind Ärzte, das sind Wissenschaftler von Universitäten, das sind Prominente durchaus dabei. Dort sind Manager dabei, hochrangige Manager, Manager, die man nicht kennt. Alles Menschen, die entweder etwas verbindet, was ich immer mit Leidenschaft für ein bestimmtes Thema umzeichne. Also die sagen, ich bin Experte in einem Gebiet und ich möchte quasi dieses Expertenwissen mitteilen. Und die oft sagen, ich sehe mein Expertenwissen, ich sehe mein Fachgebiet nicht hinreichend repräsentiert in den Medien heutzutage. Und das Zweite, was sie sehr häufig verbindet, ist einfach die Lust am Schreiben. Und das sind sehr häufig Menschen, die sagen, naja, ein eigener Blog beispielsweise, also eine eigene Webseite, wenn man so will, ist mir technisch zu aufwendig, das möchte ich nicht und am Ende würde sie auch viel zu wenig Reichweite bekommen. Die Huffington Post liefert mir das freie Haus und deshalb mache ich es da.
Sie waren ja auf der Journalistenschule von Axel Springer. Können Sie die Reaktion nachvollziehen, die Huffington Post sei ein Anti-Geschäftsmodell? So wird zumindest der Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner zitiert.
Schauen Sie, die Huffington Post in den USA ist 2005 gegründet worden. Ich sagte das vorhin. Und wir haben heute 700 festangestellte Journalisten, die für die Huffington Post weltweit arbeiten. Das davon, wenn Sie sich allein das New Yorker Büro anschauen, also die New Yorker Zentrale, die am Broadway ist, dann kommen Sie dort in einen Newsroom mit über 300 Redakteuren. Das ist unglaublich beeindruckend, was dort in wirklich kurzer Zeit geschaffen worden ist. Und wenn man sich das vor Augen führt, die Investitionen in die Auslandsedition, wir werden bis Ende 2014 14 Länder haben, wo es die Huffington Post gibt. Das ist das Ziel. Wir starten jetzt als 8. Edition. Nach uns wird folgen, ist es die Tage announced worden oder bekannt gegeben worden, Brasilien. Natürlich noch rechtzeitig vor der Fußball-WM. Das heißt, wir sind auch schon mit Brasilien dann auf 5 Kontinenten aktiv. Wenn man das sieht, da wird massiv in Journalismus investiert, in eine neue Form von Journalismus. Ich kann durchaus natürlich nachvollziehen, wenn man nach Neuem strebt, wenn man nach Veränderung strebt, dass das zu Diskussionen führt.
Aber nochmal, lassen Sie mich ganz kurz da nochmal reingrätschen, weil Sie natürlich damit Arbeit von anderen Experten, die auch schreiben und damit ihr Geld verdienen müssen, entwerten, weil sich natürlich dann Redaktionen überlegen, ob man nicht lieber gratis Experten abzieht, als dafür Journalisten zu bezahlen. Also das ist ja dann vielleicht sowas wie Lohndumping auf Gratisniveau, was Sie machen.
Ja, das kann ich überhaupt nicht so sehen. Also wie gesagt, die 700 Redakteure sprechen absolut dagegen. Sagen Sie mir bitte eine Redaktion weltweit, die 2005 gegründet worden ist, wo 700 Redakteure eingestellt
sind. Ja, aber die 700 Redakteure sind ja eingestellt worden, weil vorher nichts bezahlt wurde. Also da ist ja das Geschäftsmodell, man nimmt die Arbeit von Menschen, setzt Werbung drauf, finanziert damit dann perspektivisch eben diese Arbeitsplätze.
Also das stimmt so nicht. Das muss ich ganz klar widersprechen. Wir starten in Deutschland mit 15 Redakteuren und wir sind das Einzige, Sie sehen allein schon an den Bewerbungen, über 600 oder rund 600 Bewerbungen bei uns. Wir sind das einzige Portal und das einzige journalistische Angebot, das zurzeit in nennenswertem Umfang Journalisten einstellt. Also ich finde, das spricht ganz klar dagegen.
Sagt zumindest Oliver Eckert, der Geschäftsführer von Tomorrow Focus Media GmbH und der Huffington Post Deutschland. Vielen Dank für diese Information und dann toi 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 für den 10. Oktober um 10.10 Uhr. Und die 10 Jahre, okay, das ist Ihr selbstgestelltes Ziel. Wir werden abwarten.
Danke.
ARD intern.
Sie erinnern sich vielleicht an die Zeit vor einem Jahr, da standen wir alle in Deutschland mitten in der Diskussion, welche Auswirkungen das neue Finanzierungsmodell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben würde, dass die Politik von der seit 1923 praktizierten gerätebezogenen Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag pro Haushalt und Betriebsstätte reformierte. Klar war, es gibt kein vollkommen alle zufriedenstellendes Finanzierungsmodell. Das alte war nicht gerecht und auch das neue Beitragsmodell provoziert nicht nur Entlastungen, wie in Wohngemeinschaften etwa, sondern auch Mehrbelastungen, behinderte Menschen seien da als Stichwort genannt. Unklar bis Freitag war, welche finanziellen Auswirkungen die Umstellung tatsächlich haben wird. Es gab besonders von den Printkollegen verbreitete Prognosen von gewaltigen Mehreinnahmen. ARD, ZDF und das Deutschlandradio schätzten eher ein Plus minus Null. Es hat wie erwartet dann doch bis in den Herbst 9 Monate gedauert, hier seriöse Bewertungen abgeben zu können. Aber warum eigentlich, wo doch die Landesrundfunkanstalten jeden Monat Einnahmen und Ausgaben verbuchen? Diese Frage geht jetzt und damit einen wunderschönen guten Abend an Dr. Albrecht Frenzel. Er ist Verwaltungsdirektor des Norddeutschen Rundfunks und Vorsitzender der Finanzkommission von ARD, Deutschlandradio und ZDF. Herr Frenzel, was können Sie da sagen? Warum hat das so lange gedauert?
Ja, schönen guten Abend. Das hat deshalb so lange gedauert, weil die bisherigen Zahlungseingänge noch keine abschließende Aussage darüber zulassen, wie das sich in Zukunft dauerhaft einpendeln wird. Dazu muss man wissen, dass es im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Rundfunkbeitrags gesetzliche Regelungen gibt, die den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, ihre Daten noch rückwirkend zu korrigieren. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel derzeit noch zahlt für ein Zweitgerät, das gar nicht mehr beitragspflichtig ist, kann sich bis Ende 2014 rückwirkend das zurückerstatten lassen. Und die müssen wir dann eben auch entsprechend in der Ertragsplanung, über die wir jetzt sprechen, berücksichtigen. Darüber hinaus wurden von den Unternehmen, den Kirchen und den Kommunen noch nicht alle Daten gemeldet. Auch daraus entstehen noch Veränderungen bei den Beitragseinnahmen, die wir eben jetzt noch nicht abschließend bewerten können, sondern diese Zahlungseingänge, auf die Sie anspielen, die haben wir natürlich jeden Monat. Aber ob die dauerhaft so bleiben oder sich nochmal verändert, ist derzeit noch nicht absehbar.
Nun sind aber erste Zahlen da, es sind immer noch Prognosen und Sie prognostizieren 80 Millionen Mehreinnahmen in Relation zum Jahre 2012. Das hört sich für Normalbürger eigentlich sehr viel an.
Ja, das ist ja auch eine ganze Menge Geld, muss aber auch in Relation gesetzt werden zu den gesamten Beitragserträgen, die ARD, ZDF und Deutschlandradio in einem Jahr erzielen. Das sind 7,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und da sind dann 80 Millionen mehr oder weniger eine Abweichung von 1%. Solche Abweichungen hatten wir in der Vergangenheit auch. Zum Beispiel sind in den letzten 3 Jahren, seit 2009, die Gebührenerträge zurückgegangen um 110 Millionen Euro. Und das sind einfach Schwankungsbreiten, die es aufzufangen gilt. Und damit ist jetzt eigentlich, wenn Sie das jetzt gegeneinander setzen, 110 Millionen weniger Ertrag, 80 Millionen mehr Ertrag, ist es geradezu eine Punktlandung, die wir da erzielen.
Aber nun habe ich noch ganz deutlich im Ohr, dass immer gesagt wurde, ARD, ZDF, Deutschlandradio hätten nichts von möglichen Mehreinnahmen, auch wenn sie noch so gering ausfielen, durch die Umstellung, da die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs diese Summe verrechnen würde, beziehungsweise auf die nächste Beitragsberechnung anrechnen könnte, also dass dann möglicherweise der Rundfunkbeitrag in der Höhe für jeden Einzelnen sinken könne. Was passiert denn jetzt mit den 80 Millionen, die mehr prognostiziert werden?
Also zunächst mal haben Sie das völlig richtig beschrieben. Die KEF verrechnet etwaige Mehrerträge bei der Finanzbedarfsermittlung für die Anstalten. Jetzt muss man allerdings wissen, dass die KEF beim 18. Bericht, der jetzt also für die Periode, die 2013 begonnen hat, sich bezieht, festgestellt hatte, einen Mehrbedarf von durchschnittlich 76 Millionen Euro per anno. Also ein Betrag, der ungefähr in der Größenordnung von diesen 80 Millionen liegt. Der Rundfunkbeitrag wurde aber gar nicht erhöht um diesen Betrag, weil man gesagt hat, wir wissen noch gar nicht genau, wie sich das neue Modell einschwingt. Und deshalb kann man auch hier sagen, sind wir im Moment dann noch absolut im Bereich einer Punktlandung unterwegs. Auf jeden Fall ist aber richtig, die KEF wird das berücksichtigen. Sie sitzt ja jetzt gerade am 19. KEF-Bericht. In dem Zusammenhang melden wir jetzt auch gerade diese Zahlen, nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der KEF. Und die wird diese Zahlen berücksichtigen. Und wenn mehr Erträge dort verzeichnet werden, dann wird es auch den Finanzbedarf, der festgestellt wurde oder dann erneut festgestellt wird, berücksichtigt.
Was mir noch bei den Zahlen aufgefallen ist, Dr. Frenzel, Erträge aus Privatwohnungen für das Jahr 2013 steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Mhm. Der nicht private Bereich zahlt weniger. War nicht die Überlegung der Politik, das genau umgekehrt zu ermöglichen? Also, dass man sagte, man entlastet private Haushalte und belastet vielleicht Unternehmen stärker?
Nee, das kann man so nicht sagen. Also die Grundstoßrichtung des neuen Modells war Aufkommensneutralität. Und bei der Entwicklung des Modells wurde auch immer deutlich gemacht, wir wollen eigentlich den Mix aus privat und nicht privat so beibehalten wie bisher. Und es wäre jetzt auch wirklich verfrüht angesichts der Bewegung, die in dieser ganzen Systematik noch drin ist, weil sich Leute und auch Betriebe rückwirkend auch noch abmelden können, jetzt schon diese Momentaufnahme als Befund für die Lastenverteilung im neuen Modell zu nehmen. Es können noch gewisse Änderungen entstehen, deshalb wird ja auch die Evaluierung zu einem deutlich späteren Zeitpunkt nochmal stattfinden. Das ist jetzt wirklich ein erster Trend und die zentrale Botschaft ist folgende. Erstens, die Erwartung an das neue Modell, dass sich die Erträge stabilisieren, erfüllt sich, bestätigt sich und es kommt gerade nicht zu großen Verwerfungen, auch nicht in der Binnenverteilung zwischen privaten und nicht privaten Teilnehmern.
Aber würden Sie vielleicht abschließend konstatieren, dass sich der Umstieg auf den Rundfunkbeitrag trotzdem gelohnt hat, auch wenn es im Prinzip plus minus null hinten rauskommt?
Ja, es ging nicht nur um plus minus null. Ein zentrales Anliegen dieser Reform war ja auch eine Modernisierung dieses Finanzierungsmodells weg von einem Gerätebezug, der, Sie haben es eingangs erwähnt, zurückgeht auf das Jahr 1923. Jetzt haben wir nicht mehr die Notwendigkeit zu klären, was ist zum Beispiel ein neuartiges Empfangsgerät und was ist ein klassisches Rundfunkempfangsgerät, was in der alten Gebührenwelt noch notwendig war. Außerdem denke ich, leistet dieses neue Modell einen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Es ist einfach schwieriger, sich dem Rundfunkbeitrag zu entziehen, wie das früher bei der Rundfunkgebühr mit der vorgeschützten Behauptung möglich war, ich habe gar kein Gerät. Eine Behauptung, die in der heutigen Lebenswirklichkeit ja zunehmend unglaubwürdiger wurde. Heute gilt eine Wohnung, ein Beitrag, Betriebsstätte, Rundfunkbeitrag, wenn Sie so wollen, eine Art Flatrate für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das scheint mir einfach zeitgemäßer zu sein.
Meint Dr. Albrecht Frenzel, er ist Verwaltungsdirektor des Norddeutschen Rundfunks und Vorsitzender der gemeinsamen Finanzkommission von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Ich bedanke mich.
Ja, ich danke Ihnen.
Medien, Gesellschaft.
In diesem Bundestagswahlkampf wurde plötzlich ein Thema in die Medienöffentlichkeit ventiliert, das extrem lang zurückliegt, und der Verdacht liegt nahe, dass das auch den Grünen Stimmen gekostet haben dürfte. Die Verharmlosung von Sex mit Kindern. Die Grünen beauftragten den Leiter des Instituts für Demokratieforschung der Uni Göttingen, Professor Franz Walter, dieses Kapitel der Grünen Bewegung zu analysieren und zu werten. Für eine Krisenkommunikation vor den Wahlen kam der Hilferuf vermutlich zu spät, aber nicht zu spät für die Grünen selbst, aber auch für einige Medien, denn sie sind selbst davon betroffen. Professor Walter, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Über welchen Zeitraum erstrecken sich eigentlich Ihre Forschungen genau?
Das Thema heißt ja in diesem Falle, dass wir so etwas aufarbeiten sollen wie diese Diskussion über pädophile Forderungen bei den Grünen und den sozialen Bewegungen. Insofern gibt es ja keinen ganz präzise abgesteckten Zeitraum, nur eben wichtig ist, das ist nicht irgendetwas, was mit den Grünen begonnen hat, sondern und auch nicht bei den Grünen entstanden ist, sondern die Grünen sind ja, wie wir alle wissen, ein Produkt auch eben dieser sozialen Bewegtheiten. Und das liegt bereits vor der Konstituierung einer Bundespartei, ist dann auch relativ diffus. Es ist immer die Frage, wann lässt man das in diesem Falle beginnen? Und da waren wir am zu Beginn gar nicht ganz sicher. Ne? Also das, findet man die ersten Spuren in den Vorläufer, oder was sind überhaupt Vorläufer? Bewegung oder Organisation, und am Anfang haben wir noch gedacht, dann schaut man so ein bisschen auf die Zeit 77, 78, 79 und dann stellt man fest, dass das alles noch ein bisschen früher beginnt, wie das Historiker oft ja feststellen, dass die eigentlichen Quellen noch weiter zurückreichen, und insofern kann ich das weiterhin nur so ein bisschen offen und elastisch formulieren, dass wir vermutlich so uns von der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bis eben, und nach hinten ist es auch offen, aber da haben wir den Eindruck, dass die frühen 90er Jahre dann so etwas wie einen Abschluss bilden könnten der damaligen Diskussion. Aber das, auch da wird man immer wieder überrascht.
Was die Anfangszeit betrifft, das wäre auch so mein Verdacht gewesen aus meiner Rückerinnerung. Das Stichwort, das wir ja alle kennen, sexuelle Revolution, das ging ja bis hin in die Werbung, Afrikola nur als Stichwort. Man kennt dieses Foto der Kommune 1, nackig an der Wand, von hinten fotografiert. Überhaupt das offene Denken über Sexualität einerseits, auf der anderen Seite diese grausame Zeit des Vietnamkriegs und dann wieder der Kontrast dazu, die Flower Power. Inwieweit war denn diese Vorstellung, dass man Sex mit Kindern machen könne, ohne Tabu und ohne, dass sich die Gesellschaft darüber erregt, auch natürlich die christlich geformte Gesellschaft, inwieweit war das Bestandteil dieser sexuellen Revolution, oder muss man das trennen?
Das ist eben auch wieder, wie immer, wenn man sich in ein Thema hineinbegibt, eben außerordentlich komplex. Also sexuelle Revolution als etwas, was nicht so sein sollte, wie es in den 50er oder frühen 60er Jahren und was man dann immer mit einer gewissen Prüderie vor allem des Katholizismus und der Partei dieser Kirche, so hat man ja die CDU verstanden, dass es etwas anders sein soll und irgendwie offener und dass es eben, was ja heute schon ganz komisch wirkt, eben auch vorehelichen Geschlechtsverkehr geben sollte. Das ist so ein bisschen so dieser Zeitgeist, Konsens bei den Jüngeren. Und dann gibt es dann, aber das darf man auch nicht großartig übertreiben, dass das dann letztendlich ein ganzer Generationenausdruck gewesen war. Es ist ein Teil eben, wenn man so will, eher des intellektuellen 68er-Protests, der ja auch nicht besonders groß gewesen war damals quantitativ in den späten 60er Jahren, das waren ja kleine urbane Gruppen oder Eliten, wie immer sie das bezeichnen wollten. Und da gab es innerhalb dieser kleinen urbanen Gruppen nochmal kleinere Gruppen, die darüber diskutiert haben, also nicht nur einfach über sexuelle Emanzipation, sondern was das auch politisch bedeutet. Und da war man dann bei einigen Klassikern der auch sexuellen und politischen Revolution schon aus den 20er und frühen 30er Jahren. Bekannteste Beispiel oder der bekannteste Name ist Wilhelm Reich, und für den das so war, dass man nur dann, wenn man also sexuell da keine Grenzen kennt und dieses auch auslebt und ohne irgendwelche inneren Ängste, Bangigkeiten oder Restriktionen, dass man dadurch dann auch ein freier Mensch wird in einem ganz anderen Umgang und dass dann aus diesem Grunde weder ein repressiver Staat noch gar, und das war immer letztendlich der Fluchtpunkt, ein faschistischer Staat bei solchen Menschen entstehen kann. Da bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt eine riesige Rolle gespielt hat, aber es spielte eben eine Rolle bei denjenigen, wie zum Beispiel in der Kommune 2, die haben sich dann auf ihn berufen und die das praktiziert haben. Das waren gar nicht so furchtbar viele. Wichtiger war für diese damalige Zeit, und das ging dann weit bis in das Bildungsbürgertum hinein, dass man sagte, das Strafrecht ist kein Instrument, um das zu regeln, und man muss insgesamt einfach auch bei Minderheiten toleranter sein. Das heißt also, die Mehrheit auch des Bildungsbürgertums hatte keinerlei Neigung zur Pädophilie, aber hielt es dann eben wie die Homosexualität eben auch für eine spezifische abweichende oder wie auch immer Variante von Sexualität, und man wollte tolerant sein und da keine Grenzen ziehen, vor allem nicht eben mit dem Strafrecht. Und das war der eher ein mehrheitlicher Zeitgeist einer etwas größeren Gruppe innerhalb des neuen, eher linksliberalen Bürgertums seit den späten 60er Jahren, die in den 70er Jahren ja dann durchaus auch politisch Einfluss hatten.
Nun wissen wir ja, dass Medien immer ein Spiegelbild zumindest der gesellschaftlichen Diskussion darstellen. Also dass das natürlich, wenn Sie dann auch von Zeitgeist sprechen, dass das ja irgendwo auch eine Reflexion in medialer Verarbeitung findet. Nun zeigten sich in dieser Woche Spiegel und Zeit doch ziemlich überrascht über die, ich will nicht sagen Verstrickung, aber über dieses kritiklose Verbreiten auch von solchen Thesen. Ist diese, aus Ihrer Perspektive, weil Sie ja offenbar auch damit einbezogen wurden bei der Recherche, ist dieses Verschrecktsein oder dieses Erstaunen ernst zu nehmen, oder hätte man es nicht wissen können?
Also ich habe in den letzten Wochen immer die gleiche Erfahrung gemacht. Also wenn wir solche Interviews führten wie jetzt auch diese, oder man sprach überhaupt, man kann immer so sagen, diejenigen, die unter 35 sind, haben die Welt nicht verstanden. Und fragten immer, was habt ihr als Generation jetzt, ne, euch denn damals dabei gedacht? Man wurde dann als Generation auch noch mit einbezogen. Und diejenigen, die ungefähr so alt sind wie die Hauptakteure der Grünen heute, also Menschen, die Mitte der 50er Jahre geboren worden sind, die kam in der Tat immer mit dem Zeitgeist-Argument. Das war da damals der Zeitgeist. Übrigens bin ich immer sehr vorsichtig, was genau der Zeitgeist ist, und außerdem finde ich es immer ein ganz komisches Argument, vor allem aus der Perspektive einer Partei, die ja immer den Zeitgeist hinterfragen wollte und kritisch sein wollte und sich jetzt ein bisschen damit rausredet, dass das damals der Zeitgeist gewesen war. Außerdem gibt es in der Regel nicht den Zeitgeist, sondern es gibt vier oder fünf verschiedene Varianten von Zeitgeist, die sich manchmal auch konträr gegenüberstehen. Und hier sind wir bei den Medien, das heißt, diejenigen, habe ich den Eindruck, jetzt beim Spiegel auch, das ist dann auch ein Vertreter einer jüngeren Generation, der ganz konzerniert war, dass es so war, der das dann zum ersten Mal überhaupt so wahrgenommen hat und dann auch gebohrt hat. Wenn man sich jetzt in diesem Falle auch die Zeit durchgelesen hat, dann hat man dann ja auch den damaligen, jedenfalls den früheren Chefredakteur Theo Sommer dann nochmal gefragt, wie er dazu steht. Und da sieht man immer noch ein Stückchen von damals. So als Entschuldigung dafür, naja, der Leonhard, es ging ja um einen Text von Rudolf Walter Leonhard, der damals der Kulturchef in der Zeit gewesen war, und dann schreibt dann der frühere Chefredakteur, naja, aber es war ein Whisky-Kenner. Jemand, der schnelle Autos fuhr, sich auch nicht anschnallte und überhaupt. Und es war damals eben, als das Buch geschrieben habe, 1968, muss man doch alles auch mal ein bisschen, er hat nicht relativieren geschrieben, aber genau das war nicht der Begriff, der mir eingefallen ist. Ne? Und ich habe den Eindruck, dass insgesamt, das gilt auch nach meiner Auffassung für die uns um Aufarbeitung angegangene oder angefragte Partei bis hin zu anderen Institutionen, dass diejenigen, die älter sind, sich enorm schwer tun, überhaupt zu akzeptieren, dass das ein Problem war. Es kommt das auf, was man häufig sieht bei diesen Sachen. Es liegt doch lange zurück und wir hatten das Thema doch seit 20 Jahren schon gar nicht mehr und irgendwann nicht, es wurde nicht so gesagt, aber irgendwann muss Schluss sein, aber es schwang immer wieder mit. Und das finde ich bei einigen der linksliberalen Zeitungen ja schon noch ein bisschen jedenfalls bemerkenswert. Also wir haben ja diese Diskussion über den Kindesmissbrauch und dann gerade am Beispiel auch der Odenwaldschule, na, seit jetzt doch 14, 15 Jahren. Und auch bei der Odenwaldschule war ja irgendetwas, was mit Reformpädagogik eng zusammenhing, auch mit einem spezifischen linksliberalen Bürgertum, was sehr, sehr einflussreich war, so zwischen den 60ern und 80er Jahren, auch einflussreich war, weil sie Autoren waren, eben in solchen Zeitschriften und Wochenzeitungen, die vor allem aus Hamburg dann auch gekommen sind. Und man hat lange sich gar nicht gefragt, was heißt das, oder wenig gefragt. Es gibt schon Artikel davon, aber am Anfang hat man es ganz versucht zu ignorieren und dann hat man sich so ein bisschen damit durchaus auch beschäftigt. Aber zu schauen, was haben wir denn eigentlich aus dieser Zeit dazu geschrieben und wie sind wir damit umgegangen und wie haben wir das so begründet, wenn wir da möglicherweise auch so sehr nachsichtig waren, was ja der Fall ist. Das hat man nicht getan und deswegen, und das hat mich eben auch ziemlich gewundert. Ich bin da mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen bei der Lektüre, weil ehrlich gesagt es mir sehr plausibel war, dass dort etwas gestanden hat, weil das eben einfach ihre Zeit und ihr Verständnis gewesen war. Aber man kann nicht sagen, dass es eine stürmische Bewegung dann plötzlich gegeben hat, zu sagen, jetzt wollen wir mal genauer hingucken, jetzt wollen wir es insgesamt machen. Es ist ein bisschen wie bei den Grünen auch, hat auch lange gedauert, ne? Und irgendwann hat man es dann gemacht, aber auch sehr unvorbereitet, sehr sprachlos. Es ist ja, ich würde immer sagen, es ist eigentlich das Problem gewesen, auch im Wahlkampf, dass man da so sprachlos daneben gestanden hat. Also nicht selber erläutern konnte, was damals der Fall war. Es mochte ja auch eine Menge guter Gründe vielleicht dafür gegeben haben, dass man sagt, das Strafrecht muss geändert werden, sondern man steht da einfach nur sprachlos daneben, hofft, dass das vorbeigeht, dass dann die berühmte nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist ja die Grunderwartung, hatte ich manchmal den Eindruck. Und auf einmal plötzlich blieb das Thema länger und es blieb aber weiterhin die Unfähigkeit, sich zu artikulieren. Und das ist ein bisschen, finde ich, bei den Medien, über die wir gerade gesprochen haben, auch der Fall.
Dazu zählt vermutlich auch die Taz. Haben Sie noch andere Leitmedien oder auch Leuchtfeuer der dann doch eher linksliberalen Publizistik ausmachen können?
Also mit der Taz hatten wir in der Tat angefangen, weil man so sagen würde, das ist ja sowieso ein Teil, ein Sprachrohr der sozialen Bewegung, das gehört unmittelbar zum Arbeitsauftrag des Förderers in diesem Falle. Und insofern hatte man das zu machen und auf die anderen beiden ist es so ein bisschen so, dass man so neugierig mal geschaut hatte. Also die anderen beiden, damit meine ich Spiegel und damit meine ich vor allem die Zeit. Alles andere würde nicht unbedingt, um mal formal zu argumentieren, zum Arbeitsauftrag desjenigen gehören, der das Geld gibt. Und deswegen haben wir das nicht primär jetzt bisher untersucht, sondern sind eben primär in der Tat bei sozialen Bewegungen und bei den Grünen. Aber wir werden das machen. Also wir müssen ja oder sollen ja bis zum Ende des nächsten Jahres fertig werden. Und wir haben eben einfach jetzt begriffen, was wir vorher auch schon gewusst haben, aber jetzt noch deutlicher wissen, dass es so ist, dass man in der Tat einen großen Konnex und einen großen Bogen auch zu spannen hat, wenn man also dann über diese Debatte um Pädophilie dann auch schreiben will und das dann auch hoch differenziert machen will, da muss man weiter eben auch in andere Teile der Gesellschaft gucken und dann eben auch in Medien gucken, die nicht jetzt im engen Sinn zu den sozialen Bewegungen gehörten, die aber wichtig gewesen waren dafür, was auch in den sozialen Bewegungen dann gedacht wurde, weil es, wenn man so will, in den sozialen Bewegungen tummelten sich eine ganze Reihe von den Töchtern und Söhnen derjenigen, die in Bildungsbürgertum bestimmte Dinge vorgedacht hatten, ohne das dann möglicherweise schon so radikalisiert zu haben, wie das dann in den frühen 80er Jahren bei den Grünen zeitweise der Fall war. Aber jedenfalls gehört es zusammen und das werden wir in den nächsten Monaten machen. Und insofern könnte ich Ihnen jetzt nicht ernsthaft oder seriös sagen, ja, wir haben jetzt hier auch noch was bei dem dritten Magazin, was es in Hamburg gibt, gefunden, oder wir haben etwas in bei irgendwelchen linksliberalen Tageszeitungen gefunden. Das, wie gesagt, diese Frage werden wir irgendwann beantworten können und auch umfassend beantworten können. Aber jetzt könnte ich das nicht im Vergleich jetzt zur Zeit, die wir in der Tat ziemlich genau uns angeschaut haben.
Ihr Rechercheauftrag war bestimmt nicht, obwohl es interessant ist, weil es ein total anderes Biotop war, wenn ich das mal so sagen darf, die DDR, die ja durch ihre sexuelle Freizügigkeit, zumindest in der sogenannten Freikörperkultur, sehr bekannt war, aber in den Medien wieder sowas von verschlossen war, dass selbst das Thema Homosexualität bestenfalls in einer Gesundheitszeitschrift Erwähnung fand. Haben Sie irgendwelche Indikatoren oder Anzeichen dafür, dass man da auch noch mal genauer hingucken sollte?
Wir haben tatsächlich überhaupt nicht weiter geguckt. Ne? Wir haben ja diesen Auftrag oder unser Projekt erst seit 3 Monaten. Ne? Und dann ist so furchtbar viel ja für ein wissenschaftliches Projekt auch gar nicht Zeit. Und insofern muss man aufpassen, dass man sich nicht verfranst. Und man verfranst sich bei dem Thema ja sowieso schon sehr stark, weil wir ja bestimmte Institutionen dann auch im Visier plötzlich bekommen haben, bei denen man gar nicht damit gerechnet hat, wie Pro Familia oder auch den Deutschen Kinderschutzbund, und dann noch die DDR zu machen. Das ist etwas, was natürlich immer wieder in den Gesprächen uns aufgekommen ist, dass man da eigentlich gucken müsste. Wenn ich da nur am Rande was sagen kann, und das fand ich ganz überraschend, oder nicht, na, eigentlich gar nicht so sehr überraschend, ist, also wenn 1980 bei bestimmten Veranstaltungen von eher linken Parteien oder liberalen Parteien zu dem Thema, also überhaupt zum Thema Sexualstrafrecht und 174, 175, 176, wenn die ja zusammengekommen sind, das waren dann meistens immer eben Sozialdemokraten und dann auch Grüne und durchaus häufig die FDP, die CDU, nur in den allerseltensten Fällen, und dann war immer noch die DKP dabei, und wer am stärksten gegen jegliche Sympathie für Pädophilie war, das waren in der Tat die Vertreter der DKP. Und aber manchmal natürlich auch aus dem Verständnis heraus, die Arbeiterklasse ist nicht dafür. Und dann war das schon natürlich ein gewichtiger Grund, um da nicht irgendwelche linksliberalen Märchen zu machen. Aber es gab eben damals auch den, gerade innerhalb der Linken, sehr, sehr einflussreichen Sexualforscher Günther Ahmed, dessen Buch Sexfront in Zehntausende von Haushalten dieser Generation war, und der sich zusammen mit Ali Schwarzer ganz dezidiert und ganz früh, eben schon 1980, in der Emma, in ein Gespräch mit der Emma, dagegen ausgesprochen hatte, dass es so etwas wie einvernehmliche Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern geben könne. Das ist ja der entscheidende Schlüsselsatz, dass sie gesagt haben, Gewalt natürlich geht nicht, aber einvernehmliche Sexualität. Und die beiden, also Ali Schwarzer für die Frauenbewegung und Günther Ahmed für DKP und eben für eine gewichtige, auch sexual-emanzipatorische Richtung, muss man schon sagen, sagten hier, das ist völlig asymmetrisch. Ne? Wenn dann irgendwo ein erwachsener Mensch mit 40 Jahren und ein 7-jähriges Kind, das ist nicht einvernehmlich, das 7-jährige Kind kann da ja gar nicht mithalten und kann nicht irgendwelche Resistenzkräfte entwickeln gegen jede Form der Suggestion oder sonstige Art, auch von Manipulation. Und insofern ist das einfach nur ein Gequatsche mit der einvernehmlichen Sexualität. Also da bin ich immer noch nicht bei der DDR, und da sind wir auch immer noch nicht bei verschiedenen Erziehungs- und Fürsorgeheimen, bei denen wir ja in der Bundesrepublik auch unendlich viele Fälle von Missbrauch gefunden haben. Und ich wäre überrascht, wenn es nicht so wäre. Aber jedenfalls für den westdeutschen Ableger an diesem Punkt wird man ihnen nicht großartig Vorwürfe machen können.
Am Ende Ihrer Forschung steht ja bestimmt ein Ziel nicht nur der Transparenz, sondern auch der Wertung, möglicherweise auch, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, der Verurteilung. Oder wie sehen Sie sich selbst in diesem Aufklärungsprozess?
Ja, das ist jede Woche nicht neu. Und man entwickelt sich da immer ein Stückchen weiter. Und diese Frage quasi, wie bewertet man denn eigentlich? Ne? Als Historiker geht man mit Fragen, die in der Gegenwart liegen, mit der Neugierde der Gegenwart an einen historischen Gegenstand. Aber man kann jetzt nicht mit den Normen der Gegenwart so leichthändig als Staatsanwalt dann irgendetwas aburteilen oder irgendwelche Akteure, die vor 70 Jahren ja eine andere Voraussetzung, andere Konstellation, andere Rahmenbedingungen hatten. Das ist das eine. Und darüber reden wir heute. Aber auf der anderen Seite ist, und das würde ich immer als Maßstab nehmen, gerade wenn man so sagt, man muss das aus der Zeit verstehen. Das ist in der Tat quasi die gängige Kategorie, um zu sagen, nun jetzt aber übertreibt es mal hier nicht alle. Und es ist nicht völlig falsch, aber es ist eben auch nicht rundum richtig, sondern die entscheidende Frage ist, gab es auch in der Zeit damals zu der Frage alternative Position, alternative Deutung, die auch im Diskussionsprozess ein Gewicht hatten. Und hat man die wahrgenommen oder hat man sie ignoriert? Und hat man sich mit ihnen auseinandergesetzt? Und wenn man sie in diesem Falle nicht für beachtenswert gehalten hat oder nicht für richtig, warum nicht? Und das sind die Kriterien, und ich hatte eben deswegen auch den Hinweis gebracht mit Frau Schwarzer und mit Günter Arment, die haben eine solche Position formuliert, und sie hatten am Anfang des Gesprächs auch mal gesagt, natürlich in irgendwelchen kirchlich-katholischen Kreisen war man sicher auch dagegen gewesen, jedenfalls Pädophilie als ein Emanzipationsprojekt zu machen, und ich würde das nicht kleinreden, dass man sagt, naja, die Katholiken, sondern es war eine Position und man hat sich damit auseinanderzusetzen, und außerdem nochmal, nur weil irgendetwas damals in bestimmten Bereichen, sind ja eher minoritäre Bereiche, so eine gewisse Attraktivität hatten, heißt es nicht, dass man nicht Nein sagen kann, heißt es nicht, dass man das, und gerade bei einer Bewegung, die mit diesem Imperativ hier angetreten ist, heißt es nicht eben, dass man nicht kritisch gucken muss und dass man Fragezeichen setzt und dass man sich auch hart damit auseinandersetzt. Und diese Auseinandersetzung, diese harte Auseinandersetzung, auch diese kritische, selbstbewusste, das war in den frühen 80er Jahren schon ein Problem, ne? Wenn solche Gruppen aufgetreten sind auf einer grünen Konferenz oder anderen, dann geisterten diese Vorstellungen im Kopf rum, man muss solidarisch sein, es sind Minderheiten, da darf man weder die Polizei holen, noch darf man selber mal irgendwie denen zeigen, dass sie nicht irgendwie eine Konferenz, ein Parteitag oder sonst etwas einfach umfunktionieren können. Und daran hat es gefehlt, und das ist auch deutlich im Urteil dann zu formulieren, aber quasi vorweg hat man natürlich die Gesamtkonstellation auszuleuchten und nicht eben mit irgendeiner Norm und in irgendeiner staatsanwaltlichen und gleichzeitig Richterpose herumzulaufen, weil das erklärt überhaupt nichts. Ne? Aber es ist nicht so, dass man eben gewissermaßen so eine Art Zeitumstände-Fatalismus produziert. Ne? Das waren die Zeitumstände und deswegen konnte man nichts machen. Da gab es übrigens eine Generation, die Grünen ja auch immer bekämpft haben, die genau mit diesem Argument ja versucht haben, so ihre unzweifelhaft noch übleren Verhaltensweisen zu legitimieren. Und insofern sollte man besser davon die Hand lassen.
Meint der Leiter des Instituts für Demokratieforschung der Uni Göttingen, Professor Franz Walter. Ich bedanke mich recht herzlich für diesen Einblick in Ihre Arbeit.
Bitte.
Nach dieser 9 Minuten längeren Fassung des Interviews mit Professor Walter gegenüber der Live-Sendung begrüße ich Sie jetzt offiziell im Podcast, der als Bonus mit freundlicher Genehmigung der Autoren eine Ergänzung zur Huffington Post beinhaltet. Meine Kollegen Daniel Fiene und Herr Pehler konnten für das Schwester-Medienmagazin Was mit Medien bei D-Radio Wissen Sebastian Mattes interviewen. Er kommt von der Wirtschaftswoche und ist der neue Chefredakteur der Huffington Post Deutschland. Hören Sie einen Ausschnitt aus der Sendung vom 26. September 2013.
Die Huffington Post, das ist jetzt nicht einfach nur eine normale Nachrichtenseite, wie wir das kennen, die tickt ein bisschen anders. Sebastian, was ist die Huffington Post?
Ja, ein guter Freund von mir hat eigentlich einen wunderbaren Vergleich gefunden. Der hat gesagt, die Huffington Post ist im Grunde wie so ein Hybridwagen. Die Huffington Post hat 2 Motoren. Die Huffington Post ist auf der einen Seite eine Plattform, eine professionelle Nachrichtenplattform, auf der Meldungen zu allen möglichen Themen, Meldungen, Reportagen, Interviews zu allen möglichen Themen zu finden sind, die uns Menschen tagtäglich so interessieren. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Unterhaltung natürlich und Technologie, ein ganz wichtiges Feld. Das ist der eine Motor. Auf der anderen Seite ist die Huffington Post aber eine gigantisch große Engagement-Plattform. Eine Plattform, auf der Menschen die Möglichkeit haben, aktiv zu werden, über Themen zu schreiben, die sie persönlich faszinieren, mit denen sie sich tagtäglich beschäftigen und zu denen sie eine Meinung haben und die sie loswerden möchten.
Dann lass uns doch mal ganz kurz sozusagen doch auf die Huffington Post in den USA schauen, ins Jahr 2005. Da ist sie dort an den Start gegangen. Und wenn man sich das so anguckt, kann man, glaube ich, schon sagen, die Huffington Post, das hat schon sowas von so, ja, diesem berühmten amerikanischen Traum. Gegründet wurde sie von der republikanischen liberalen US-Kommentatorin Arianna Huffington, haben wir vorhin schon gesagt, weiß auch fast jeder. Aber sie wusste es ja doch irgendwie gekonnt, prominente Schreiber für ihre Website zu gewinnen, um ja eine, wie wir gerade schon gehört haben, alternativ hybride Nachrichtenseite groß zu machen. Ja, und dann gehört es schon bald, für bestimmte Kreise kann man, glaube ich, so sagen, zum guten Ton auch in der Huffington Post zu veröffentlichen. Deswegen, Sebastian, vielleicht mal die Frage, was fasziniert denn so viele an Arianna Huffington?
Ich hatte ja jetzt Glück, Arianna jetzt mehrfach zu treffen, letzte Woche das letzte Mal. Und sie ist halt einfach ein Mensch, der andere faszinieren kann, begeistern kann für Themen, für Debatten und für ihre Plattform letztlich. Ich habe ein, zweimal mitbekommen, wie sie wirklich sehr prominente Menschen dazu überredet hat, auf der Plattform zu schreiben. Und dem Charme konnte sich einfach keiner entziehen. Und ich glaube, dass aber die Idee, die sie geboren hat, diese Mischung aus professionellen Nachrichten und Engagement-Plattform, auf der jeder aktiv werden kann, dass die weltweit funktionieren kann. Es gibt ganz viele Hinweise darauf, auch in den anderen Ländern, in denen die Huffington Post schon gestartet ist, läuft es ja richtig gut. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es auch in Deutschland hinkriegen werden.
Was glaubst du denn, was ist die Motivation von Arianna Huffington? Jetzt sage ich mal zu sagen, sie hat ja irgendwo den Punkt gesagt, okay, ich mache jetzt nicht nur meine persönliche Kommentarplattform, sondern das muss richtig groß expandieren. Was treibt sie an?
Naja, sie ist getrieben von dieser Idee, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen unterschiedlichster Bekanntheitsgrade zusammenkommen und debattieren, ihre Meinung äußern und zu Themen Stellung nehmen und möglicherweise eine Stimme bekommen, die vorher von nicht so vielen gehört wurde. Und das sieht sie als ihre Mission, als ihre Passion, und das treibt sie mit unglaublichem Ehrgeiz voran.
Wir können ja auch mal in ein Gespräch mit ihr reinhören, denn 2007 auf der DLD-Konferenz, da habe ich ein Interview mit ihr geführt, und zwar auch für Was mit Medien. Und vielleicht nochmal so ein bisschen zum Kontext, dass wir das auch gleich nochmal richtig verstehen. Damals war die Zeit, als der Irakkrieg diskutiert worden ist. Sehr viele traditionelle Medien sind da mit großen Fehlern aufgefallen. Die New York Times zum Beispiel, die hat ja einen ziemlich spektakulären Editorial zugegeben, gravierende Fehler gemacht zu haben, zum Beispiel einfach zu unkritisch mit den US-Behörden gewesen zu sein. Das war, glaube ich, noch der kleinste Fehler. Und die Huffington Post und andere Medien, die sind eher positiv damals aufgefallen, andere neue Medien. Und hören wir da mal rein. Ich fragte Arianna nämlich, was der größte Fehler der traditionellen Journalisten dann gewesen ist.
Well, I use the examples of the coverage of the debate in the lead up to the war in Iraq and how the old media really failed to do the kind of fact-checking and accuracy checking that they are renowned for and that they were supposed to be trusting them for.
And how does it come to this?
Well, I think part of it is access, the way that a lot of journalists are blinded by access, and they basically sell their independence in order to gain access. I think that's part of the problem.
What do you think is the future for editors?
Well, they're always going to be editors, but the editors need to be able to watch, especially when it comes to matters of war and peace, for any attempts by those in power to basically use them as propaganda tools, to sort of use the anonymous source vehicle to sell them information that they want out there published. So that's really the greatest risk, especially in times of the war on terror, when a lot of governments try to basically use fear to have a more compliant electorate.
Okay, and now my last question. As a journalist, you talk that it is very interesting for you to combine the old way to publish and blogging, and you talked about obsession. Why?
because I am obsessed about certain issues, like the war in Iraq. And so I think obsession is great for blogging.
Okay, thank you.
Thank you very much.
Arianna Huffington, und ich glaube, das gerade, was Sie in der vorletzten Antwort gesagt haben, dachte ich so, das passt doch auch jetzt gerade nochmal mit einem Abhörskandal, ist das dann natürlich nochmal auch irgendwie immer noch zeitgemäß.
Glaubst du, Sebastian, dass Arianna diese Fragen heute, 6 Jahre später, genauso beantwortet hätte, oder hat sie sich jetzt doch auch mit, ich sag jetzt mal, ihrem Produkt doch auch noch verändert über die Jahre?
Nee, ich glaube nicht. Die Organisation hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Ich meine, da in New York sitzen 600 Leute mittlerweile, die unterschiedlichsten Aufgaben haben. Viele, viele davon festangestellte Redakteure, aber auch Programmierer und TV-Leute mittlerweile. Das heißt, die gesamte Organisation hat sich verändert. Es hat zwar noch dieses Start-up-Feeling, aber naja, letztlich haben sich ihre Aufgaben natürlich verschoben. Sie managt da den Laden, aber sie treibt es immer noch thematisch extrem voran und sie ist immer noch getrieben von Themen, von Einstellungen zu Themen. Ihr aktuelles großes Thema ist Gay Marriages, also schwule Ehen in Amerika, die ja für sehr große Diskussionen gesorgt haben. In Frankreich hat die Huffington Post das Thema auch aufgegriffen, hat wahnsinnige Erfolge damit gehabt. Naja, und so sucht sie sich immer ein Thema, geht drauf und versucht das auf ihre Art und Weise zu behandeln.
Du warst ja da. Wie ist das, wenn du das mal vergleichst, deine Newsroom-Erfahrung in Deutschland? Da hast du ja auch schon viele gesehen. Du arbeitest aktuell noch bei der Wirtschaftswoche als Ressortleiter. Was sind da so Unterschiede, die du da vielleicht festgestellt hast im Vergleich zum traditionellen deutschen Newsroom?
Na, wir haben bei der Wirtschaftswoche natürlich auch einen großartigen Newsroom. Der ist allerdings viel kleiner. Man muss sich das so vorstellen, wenn man bei der Huffington Post durch den Newsroom läuft, ich habe es nicht durchgezählt, aber es sind bestimmt 200, 300 Leute, die da in dem großen Raum sitzen. Und da sitzen nicht nur Journalisten, die Texte recherchieren, schreiben, voranbringen, telefonieren und diskutieren, sondern neben denen sitzen eben auch, und das ist wirklich einer der größten Unterschiede, neben denen sitzen die Produktentwickler und die technischen Entwickler. Das heißt, wenn einer der Redakteure das Gefühl hat, wir müssen an dieser Plattform was verändern oder wir müssen eine kleine Einstellung am Redaktionssystem verändern, dann kann er einfach zu den Entwicklern rüberlaufen und möglicherweise schon nach 2 Tagen ist das Redaktionssystem entsprechend verändert. Aber das ist eigentlich gar nicht das Bemerkenswerteste. Das Bemerkenswerteste ist, man kommt morgens um 9 rein und ist noch keiner da.
Ab wann ist einer da?
Naja, die kommen dann so 9:30, 10:00, dann fragt man sich, wie kann das eigentlich funktionieren, so eine riesen Nachrichtenseite, und die sind doch auch irgendwie aktuell. Und das habe ich natürlich auch sofort die Kollegen dort gefragt, und die haben gesagt, ja, in New York braucht man mitunter eine Weile, um zur Arbeit zu kommen. Deswegen wird den Kollegen die Möglichkeit gegeben, die erste Schicht, die Frühschicht von zu Hause zu machen. Viele setzen sich um 7 an den Rechner, schreiben schon mal ein Stück, setzen sich dann in die Bahn, fahren zur Arbeit und dann beginnt der Tag.
Wirst du dir Ähnliches für Deutschland auch überlegen?
Also die Redaktion sitzt in München, insofern sind die Anreisewege nicht ganz so dramatisch wie in New York. Und ich glaube, am Anfang ist es sehr wichtig, dass das Team viel zusammen ist, dass das Team zusammenwächst und gemeinsam Ideen entwickelt und so. Mittelfristig will ich aber schon, dass das Team in der Lage ist, sehr, sehr flexibel zu arbeiten, weil das ist der Spirit der Huffington Post, Flexibilität, Kreativität, und das wollen wir natürlich auch nach Deutschland tragen.
Wie groß ist euer Team jetzt eigentlich? Ist es schon komplett?
Wir sind nahezu komplett. Es sind, glaube ich, noch 2 Stellen nicht besetzt. Da laufen die Gespräche und dann sind wir 15 Leute und sind sehr zuversichtlich, dass das eine optimale Größe ist zum Starten.
Und was ihr dann da voraussichtlich auf die Beine stellt und versucht auch da noch zu realisieren, das schauen wir uns gleich an. Genauso wie auch das Thema, was eigentlich schon in der letzten Woche ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich dass auch Blogger angesprochen worden sind, doch auch für die Webseite zu schreiben. Und das auch nicht nur mit Bezahlung. Das klären wir dann gleich. Sebastian Mattes, der deutsche Chefredakteur von der Huffington Post, ist hier bei uns zu Gast in Was mit Medien. Was mit Medien, mit kommentierenden Medien. Der künftige Huffington Post-Chefredakteur Sebastian Mattes ist heute Abend zu Besuch bei uns.
Ja, mit ihm reden wir über die Faszination, aber auch über die Kritik an der Huffington Post. Ja, und eure Fragen dazu sind natürlich auch gern gesehen per Twitter. Wir haben den Hashtag fragdiehuffpo.de oder natürlich auch auf den Kommentaren unserer Homepage. Also nur ran bitte.
Wenn wir am 10. Oktober auf die Webseite gehen werden, was werden wir da sehen? Im Prinzip so die übersetzte US-Variante, wird es ganz anders aussehen oder wird es vom Design ähnlich sein, aber die Inhalte sind unterschiedlich. Was wird uns da erwarten?
Naja, die Optik der Huffington Post Deutschland wird sehr ähnlich sein wie die Optik der internationalen Ausgabe, der amerikanischen Ausgabe. Das hat sich international bewährt. Sie ist ja sehr, sehr erfolgreich, hat die New York Times längst überholt im Vergleich bei Reichweiten. Und deswegen werden wir bei diesem Layout bleiben, sowohl auch in den Apps. Wir werden natürlich vom Start weg eine App für iPhone haben und iPad und so weiter. Also das wird sehr ähnlich sein. Und wir werden natürlich auch ein ähnliches inhaltliches Konzept verfolgen. Das Konzept ist erfolgreich. Was ist die Idee? Was ist die DNA der Huffington Post? Natürlich sind das Texte über Politik, über Wirtschaft, natürlich über Technologie, möglicherweise zum Teil mit einem etwas anderen Blickwinkel. Ich glaube, dass die Deutsche...
In welche Richtung geht dieser andere Blickwinkel?
Naja, fangen wir mal bei dem Bereich Technologie an. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland die Technologieberichterstattung mitunter so ein bisschen in eine Richtung geht, die viele nicht mehr ertragen können. Es kommt eine neue Idee raus, es kommt eine neue Technik raus und dann stürzen sich alle drauf und beschreiben, warum das fürchterlich ist und am Ende das Ende des Abendlandes. Ich glaube, dass Technologie in Deutschland einen etwas positiveren Blick verdient hat, weil es gibt viele tolle Ideen. Schauen wir uns einfach mal den Bereich Nachhaltigkeit an, mit dem ich mich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Es gibt wahnsinnig tolle Ideen, die großen Probleme, vor denen wir stehen, die Probleme im Bereich Klimawandel, Energiewende oder Mobilität der Zukunft. Es gibt großartige Technologien, das alles zu lösen. Und schauen wir doch erstmal positiv auf die Technologie und gucken dann, welche negativen Folgen das hat. Und natürlich sehen wir das im Bereich Internet ganz extrem in Deutschland. Ich habe schon das Gefühl, dass es bei vielen großen Medien einen negativen Bias gibt, wenn sie über Internetthemen berichten. Und ich glaube, so einen positiveren Blick auf das Netz, auf das Leben im Netz, auf das, was dort geschieht, das kann Deutschland vertragen. Das haben die deutschen Leser verdient.
Und politisch, da gibt es ja schon eine größere Vielfalt, ne? Ein bisschen links, rechts, genau. Alles dabei. Da ist es ja schwieriger, da eine eigene Perspektive zu finden.
Ja, einerseits ja, andererseits, was sehen wir denn gerade? Wir haben gerade eine Wahl gesehen, in der, wie einige argumentieren, der Wille vieler Älterer zum Tragen kam. Ich glaube, dass auch im Politikjournalismus die Stimme der jüngeren Generation, die Generation, die für all das zahlen, was jetzt gerade entschieden wird, im Bereich Eurokrise, im Bereich Energiewende und, das könnten wir ewig fortsetzen. Da werden richtungsweisende Entscheidungen getroffen, jetzt gerade, die von Menschen in 10, 20, 30 Jahren entschieden werden müssen. Und die Jüngeren müssen das ausbaden. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass sie noch keine richtige Stimme haben. Und da sehe ich durchaus eine Chance für die Huffington Post in Deutschland, zu so einer Stimme zu werden.
Im Gespräch mit Daniel Fino und Herrn Pähler hörten Sie als Teilübernahme der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen Sebastian Mattes, Chefredakteur der Huffington Post Deutschland. Das komplette Interview finden Sie im Podcast auf dradiowissen.de.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu verwenden.